What's Next Agencies? Der Podcast zur Zukunft der Agenturen mit Kim Alexandra Nutz.
Hallo, liebe Uli, herzlich willkommen bei What's Next Agencies. Schön, dass du heute mein Gast bist.
Hallo, liebe Kim, ich freue mich, hier zu sein.
Du, wir haben ja schon ein paar Mal Kontakt gehabt. Ich fand unser Kennenlernen damals total nett, sehr sympathisch, war ganz, ganz begeistert von eurem Weg. Und dann haben wir ja vor ein paar Wochen den Entschluss gefasst, im Rahmen des Podcasts mal einen gemeinsamen Blick auf die Lage in Ostdeutschland zu werfen. Einerseits kreativ, ich finde, das lohnt sich immer, aber andererseits eben auch mit Blick auf die politischen Verhältnisse im Anblick der bevorstehenden Landtagswahlen am 1.9. Insbesondere in Sachsen, wo eure Agentur ja zu Hause ist. Lass uns doch einfach mal zu Beginn tatsächlich mit eurer Agentur starten. Ich fand das nämlich interessant, du hast erzählt, ihr habt 1990, also mehr oder weniger direkt nach dem Mauerfall gegründet. Du warst damals noch nicht direkt mit zur Gründungsphase an Bord, aber bist dann, glaube ich, 3 Jahre später dazugestoßen. Erzähl doch mal ein bisschen so von den Anfängen. Also wie kam es dazu? Was macht Oberüberkager heute?
Gerne, ja. Daran zurückzudenken, das scheint mir wirklich wie eine Ewigkeit. Und wir sind tatsächlich, wir haben das viele Jahre gesagt, älteste inhabergeführte Agentur in Sachsen. Wir sind im Juni 1990 gegründet. Damals ein sehr euphorischer Rainer Oberüber, der gerade sein Studium in Düsseldorf absolviert hatte und Marketing-Experte war, hat sich gedacht, der Osten wartet auf ihn und hat eine Agentur gegründet, die hieß damals Oberüber Partner. Und ich bin Anfang 1993 in die Agentur gekommen als Beraterin. Und noch im Laufe des Jahres hat er mich gefragt, hast du nicht Lust, als Gesellschafterin einzusteigen? Und ich fand es total schön und auch sehr vertrauensbildend, einmal an ihn und natürlich auch den Kunden gegenüber, wenn der Name im Agenturnamen steht. Und so wurde die Agentur dann zum 1.1.94 Oberüber Karger und so heißt sie bis heute.
Und diese Anfänge, und du hieß damals Karger, also das ist dann dein...
Ich hieß damals Karger, habe inzwischen geheiratet, wollte keinen Doppelnamen führen und das gab auch immer so einen gewissen Erklärungsbedarf. Wir wollen gerne Herrn Oberüber oder Herrn Karger sprechen und da war aber nur noch Frau Lerchel und das war dann sozusagen der Weg. Ja, und 2003 haben Rainer Oberüber und ich uns dann getrennt. Ich habe die Agentur komplett übernommen mit 100%. Er ist eigene Wege gegangen und seit 1.1.2012 ist die Agentur Teil der DDV Mediengruppe, die damals zu Bertelsmann gehörte. Die wollten gerne eine eigene Agentur und Ende letzten Jahres habe ich auch meine Anteile komplett an die DDV Mediengruppe verkauft, so dass es jetzt keine richtig inhabergeführte Agentur mehr ist, aber ich als Gesellschafterin geblieben bin und alles mit der gleichen Leidenschaft natürlich mache, wie ich das schon immer gemacht habe.
Du fühlst das Inhabertum trotzdem.
Kann man nicht ablegen.
Ja, genau. Ja, das glaube ich total. Sag mal, erzähl mal, so 1990, das Jahr nach dem Mauerfall, gab es viele Agenturen in Ostdeutschland? Also war das erst so richtig der Aufbruch der Kreativszene, so zumindest in diesem marketingseitigen Bereich?
Absolut. Es hatte natürlich damit zu tun, dass es eine Agenturstruktur nicht gab. Es gab überhaupt keine Werbeagenturen. Es gab eine zentrale Agentur für Sachsen, die überhaupt sozusagen Geschäfte mit dem Westen machen durfte, mit dem nicht-sozialistischen Wirtschaftsgebiet, wie es korrekt heißt. Und erst nach der Wende sind Stück für Stück kleine Agenturen entstanden und später dann natürlich auch große Agenturen, die Dependancen im Osten gemacht haben. Interessanterweise zu unserer Gründung gab es noch einen Wettbewerber, der hieß Sachsen-Dreier. Der ist später zu Scholz und Friends geworden. Und aus diesen Zeiten kenne ich auch Sebastian Turner noch sehr gut. Und unser Kontakt ist auch nie abgerissen. Und das waren dann schon spannende Entwicklungen. Aber mit einem Werbemarkt, wie er heute existiert, ist dieser Anfang überhaupt nicht zu vergleichen. Hat auch damit zu tun, dass natürlich die Unternehmen, die es hier gab, auch nie Marketing gemacht haben und auch dafür erst ein Bewusstsein entstehen musste, damit da Kundenpotenzial erwächst.
Ja, ich finde das ganz wichtig zu verstehen und sich auch nochmal in Erinnerung zu rufen, ne, dass das eben nicht, wie schon sozusagen in Westdeutschland viele, viele Jahre irgendwie total üblich war, Marketing zu machen und eine Agenturlandschaft zu haben. Ich habe kürzlich mit dem Inhaber von WOB gesprochen, der erzählt, es gibt sie schon 51 Jahre. Da war ich total beeindruckt. Da sieht man erstmal, wie lange wir das alles schon machen. Sag mal, du hast ja eben von eurer Gründung gesprochen, von Sebastian Turner, der damals auch gegründet hat. viele Westagenturen hat es ja dann nach der Wiedervereinigung auch in den Osten gezogen, weil sie sagt, ne, jetzt da wittern wir eine Chance, da sind Wachstumspotenziale, da gibt es viele Unternehmen und Marken, die wir sozusagen mit unserem Know-how in diesem Bereich hoffentlich glücklich und reich machen können. Größtenteils hat das nicht so wahnsinnig gut funktioniert. Was würdest du heute sagen, war der Grund dafür?
Ja, ich glaube schon, dass es ein sehr spezieller Markt war, eben auch aus dem Grund, den ich gerade beschrieben habe. Das, was an Kundenklientel hier im Osten da ist, ist ja doch eher mittelständig geprägt und das ist nicht so die Zielgruppe der großen Agenturnetzwerke. Dennoch haben wir immer wieder erlebt, dass, ob es Ressourcenmangel ist oder auch andere, die doch sehr erfolgreich dann auch hier Dependancen abgebildet haben oder eben Catch and Playon, die auch nach wie vor sehr erfolgreich hier gerade auch in Sachsen arbeiten. Aber grundsätzlich ist es so, dass es eben bis heute keine großen Headquarter hier oder keine großen Unternehmen hier angesiedelt gibt, keine Headquarter, die Entscheidungen treffen, selbst die gesamte Halbleiterindustrie, die jetzt hier ja eine große Präsenz hat. Da werden Entscheidungen trotzdem an den Standorten in den alten Bundesgebieten oder eben an den jeweils globalen Entscheidungszentren getroffen. Insofern ist das gesamte Potenzial hier eher geringer. Was wir zunehmend sehen, ist natürlich, dass, wie ihr ja auch, ihr euch natürlich dann sozusagen an kommunale Pitches hängt als große Agenturen. Und das ist als Wettbewerb auch, glaube ich, immer noch ganz genauso der Fall, dass wir da gegen solche Agenturen kämpfen. Mhm. Aber grundsätzlich denke ich, ist hier der Markt für uns sehr, sehr gut, weil wir eben von hier sind und natürlich auch diese mittelständischen Strukturen kennen und gut begleiten. Wir haben einen Kunden für Alpi-Stahl zum Beispiel, den wir seit fast 20 Jahren betreuen, die jetzt natürlich durch diese ganzen Nachhaltigkeitsthematiken geführt werden müssen. Und das ist eigentlich ein italienisches Unternehmen, was aber den Hauptstandort hier hat, den wir betreuen. Und das sind so die Kunden, die wir lieben und wo wir auch sagen, das Verständnis kann eigentlich nur hier auch vor Ort erzeugt werden. Und das ist ein anderes als vielleicht für große institutionelle Auftraggeber.
Mhm. Finde ich ganz wichtig, was du gerade gesagt hast. Ne? Also es geht ja auch so ein bisschen darum, wie soll ich sagen, das Mindset, die Mentalität der Unternehmerinnen und Unternehmer vor Ort auch zu verstehen. Am Ende haben ja so Unternehmen auch immer eine Historie, haben eine Gründungs-DNA. Das ist, glaube ich, was, das auch bis heute, würde ich jetzt mal sagen, so ein, zweimal habe ich es auch schon gehört, natürlich den Agenturen auch aus Westdeutschland vorgeworfen wird, dass man sagt, naja, so richtig wisst ihr nicht, wie wir ticken und was uns wichtig ist. Merkst du das noch oder ist das ein Thema?
Ja, also ich denke schon, dass das so ist. Ich werde auch oft gefragt von Journalistinnen, wie ist denn das? Gibt es diesen Unterschied Ost und West? Und ich muss immer sagen, ich in meinem eigenen persönlichen Leben und in meinem Umfeld spüre das nicht so oft. Aber wenn wir uns den Zielgruppen zuwenden und uns tatsächlich mit ihnen beschäftigen, in den Dialog gehen, spüren wir das schon sehr, sehr stark. Mhm. Und die Unternehmen, die wir betreuen, verkaufen ja nicht nur in Sachsen, sondern mitunter eben europaweit oder global. Aber das, was eben hier passiert oder was die Zielgruppen hier passiert, also Kundinnen, die sich an diese Zielgruppen richten, da sind wir, glaube ich, wirklich die Experten, denn die ticken tatsächlich anders als in anderen Bundesländern, will ich mal sagen. Und insofern sehe ich schon auch, wenn ich da genau hinschaue, einen Unterschied zwischen Ost und West immer noch.
Ist denn, ich sag mal so, wie es jetzt andere schwer haben, im Osten Fuß zu fassen, ne? Also irgendwie die großen Netzwerke oder ähnliche, ist es wahrscheinlich aber auch nicht ganz so einfach für euch als Agentur aus Sachsen jetzt nationaler unterwegs zu sein, andere Etats, weiß ich nicht, viele Kunden aus Bayern aufzureißen oder so. Wie ist das der regionale Fokus, den ihr habt, ein bewusst gewählter? Ist er letztlich, ich sag mal in Anführungsstrichen, schicksalsergeben, weil es ansonsten wahnsinnig schwierig ist zu expandieren? Wie sind da deine Erfahrungen, Uli?
Das ist ein sehr interessanter Aspekt, weil es tatsächlich so ist, dass die großen Agenturnetzwerke durchaus auch hier im Osten fischen, es uns als Ostagentur aber relativ schwer gelingt, im Westen Kunden zu generieren. Also gerade bei den großen Pitches wird also uns auch deutlich gesagt, uns ist es lieber, wir nehmen eine Agentur, die schon gesettelt ist, als den Test mit einer Ostagentur zu machen. Es ist also für uns zunehmend schwer, da Fuß zu fassen, wobei wir auch schon Kunden in Fürth und auch in Bayern hatten. Aber das sind eher Projekte und nicht so sehr wirklich große Etats, die wir da betreuen. Und ich denke, auf die Frage, warum wir als regionale Agentur auch regional geblieben sind, tatsächlich über die ganzen reichlich 30 Jahre, es hat schon mit der Historie zu tun, dass wir hier unseren Lebensmittelpunkt haben, dass wir uns hier wohlfühlen, dass wir hier gerne auch mit der mittelständischen Wirtschaft oder auch mit den Kulturinstitutionen oder kommunalen Institutionen arbeiten, dass uns das viel Freude macht und dass es eben auch tatsächlich so ist, dass wir uns eher verkämpfen, wenn wir da in die alten Bundesgebiete gehen und insofern wir sagen, wir fühlen uns hier wohl, das macht uns riesigen Spaß und da sind wir wirklich top und nicht zu schlagen.
Ja, ist ja auch schön, man spürt ja auch deine Leidenschaft für das Thema und ihr seid ja, am Ende seid ihr eine, ich glaube, 40-köpfige Agentur und dann musst du ja auch, dann gibt's ja diesen Spruch, choose your battles wisely. Und wenn du das Gefühl hast, dass da noch viele spannende Dinge eben auch bei euch in Sachsen und Umgebung liegen, dann ist es ja umso schöner, sich darauf zu konzentrieren und dann eben auch in der Nähe sein zu können, sich häufiger persönlich sehen zu können. Das macht ja auch viel aus.
Es hat auch irgendwas Nachhaltiges, finde ich, wenn man dann hier keine weiten Wege hat und wenn man das alles auf dem direkten Weg klären kann. Also finde ich irgendwie ganz cool. Dennoch ist es natürlich so, dass wir hier nicht im eigenen Saft schmoren, sondern dass wir eben auch zum Beispiel durch unsere GWA-Mitgliedschaft seit 2020 eben auch wirklich in die Gedankenwelt und in das Know-how der Agenturen Deutschlands eingebunden sind. Und das ist natürlich auch sehr, sehr bereichernd für uns. Und wenn ich mit den Kolleginnen aus den alten Ländern spreche, dann ist es oftmals so, dass die Themen sich gar nicht so sehr unterscheiden, die Probleme der Agenturen. Und ein Stück weit haben wir auch mit unserem Ideenplaneten Ost ja da auch ein kleines Pendant geschaffen.
Ja, unbedingt. Auf den kommen wir gleich nochmal zu sprechen, weil ich das eine ganz, ganz tolle, begrüßenswerte Initiative finde, die ihr da gemeinsam gestartet habt. Lass nochmal kurz apropos Start auf das Thema Neugründungen schauen. Was ich ja festgestellt habe und was mich wirklich gefreut hat, ist, dass jetzt nach und nach doch immer mal wieder neue Agenturen gegründet werden, wenngleich das häufig in Berlin der Fall ist, wenn man ehrlich ist. Und jetzt hat mich total interessiert, wie siehst du das Sachsen, Brandenburg, Thüringen? Gibt es viele Neugründungen? Also trauen sich viele nochmal in einer Branche, die ja von Transformation gebeutelt ist, zu gründen?
Nicht nur von Transformation gebeutelt, sondern auch, was ja Dauerthema auch im GWA ist, ist ja, dass sozusagen diese Sexiness der Agenturwelt etwas verloren gegangen ist und man eher so den negativen Ruf hat, zu viel arbeiten und eben keine nachhaltige, keine wertige, sinnstiftende Arbeit zu tun und bis hin eben zu anderen Vorwürfen. Aber ich glaube, hier im Osten merke ich das nicht so stark. Ich glaube, hier ist die Freude an Kreativität, die alles wettmacht und es gibt durchaus ganz spannende und super kreative Neugründungen, mit denen wir uns auch teilweise vernetzen für einzelne Projekte. Und es ist spannend zu beobachten, dass es sozusagen ungebrochene Freude an Agentur gibt.
Auch wie schön, ein gelebter Stolz. Ich finde, davon könnten wir eigentlich wieder mehr haben. Ne? Also Stolz, Freude, Leichtfüßigkeit mit dem Thema. Das fände ich wirklich schön, weil es hat ja auch eine Anziehungskraft auf Kunden, wenn man nicht ständig jammert und sagt, wie schlecht alles ist, sondern eigentlich selbstbewusst und freudvoll aufspielt. Lass uns noch mal einen Blick auf die regionale Verantwortung legen. Du hast ja eben auch gesagt, ne, ihr mögt das, ihr liebt das. Es ist auch ein bisschen nachhaltiger vom Aspekt her. Du hast ja auch erzählt, wie wichtig es dir ist, der Region als Agentur ein bisschen was zurückzugeben. Und wenn ich es richtig verstanden habe, bist du ja auch in dem einen oder anderen Ehrenamt aktiv, ihr auch als Agentur aktiv. Wie funktioniert das? Also ist das vor allem dann, ich sag mal, Kunst und Kultur oder wo bist du auch vielleicht auch persönlich ehrenamtlich aktiv?
Ja, das ist tatsächlich, da hast du genau das Richtige gesagt, natürlich im Bereich Kunst und Kultur, weil das auch mein Steckenpferd ist und wie das so oft ist bei InhaberInnen, dass natürlich das, was derjenige lebt und mit Leidenschaft lebt, dann auch so ein bisschen die Agentur prägt. Und bei uns ist es zum Beispiel so, dass wir junge Kunst fördern hier aus Sachsen und zweimal im Jahr eine Vernissage bei uns in der Agentur haben, wo wir dem jungen Künstler, der Künstlerin eine Plattform bieten. Wir steuern das dann über Social Media aus. Es gibt eine sehr aufwendige Vernissage, zu der KünstlerInnen und aber eben auch Geschäftspartner kommen. Und wir leben dann auch tatsächlich alle halben Jahre mit unterschiedlicher und ganz anderer Kunst, als man es sich manchmal in die Wohnung hängen würde. Das ist eine Herausforderung auch für die Mitarbeitenden. Aber sie haben sich dran gewöhnt. Und ich glaube auch, dass es sehr, sehr fruchtbar ist, gerade in unserem kreativen Beruf, sich durchaus auch mit Kunst auseinanderzusetzen. Ich selbst bin ein großer Opernfan und bin seit 2020 auch im Ehrenamt Geschäftsführerin der Stiftung Semperoper und in vielen anderen Gremien und Jurys. Und ich glaube, zum einen ist es ein Stück weit auch tatsächlich meine gesellschaftliche Verantwortung, die ich auch für uns als Agentur sehe, der Region etwas zurückzugeben. Zum anderen ist es natürlich auch, dass es unser Netzwerk stärkt. Wir natürlich hier eine Präsenz haben, unsere Bekanntheit erhöhen und das Netzwerk natürlich ausweiten über all solche Formate. Insofern ist das eigentlich eine schöne Win-Win-Situation. Und ja, ich glaube auch etwas, was natürlich die Mitarbeitenden hier in der Agentur prägt und ein Stück weit auch zu unserer Strahlkraft beiträgt.
Ich finde es auch ein ganz tolles Prinzip. Also das finde ich unglaublich sympathisch, weil es euch ja dann, ich sag mal, über das Ehrenamt hinaus ja auch einfach noch viel stärker mit der Region vernetzt, verwurzelt. Und jetzt haben wir so oft auch im politischen Kontext gelesen, das eine ist, über Dinge zu reden, das andere ist, einfach mal zu machen. Und so wie ihr dann auch sagt, ihr macht diese Vernissage, ihr haltet da die junge Kunstszene, irgendwie supportet sie, haltet sie am Laufen, bis hin zur Oper dann eben auch das kulturelle Angebot zu pushen. Das finde ich einfach unglaublich wertvoll und schön. Also ich denke, wenn man solche pro bono Initiativen macht oder ehrenamtliches Engagement, ist das gerade mit so einem regionalen Fokus auch eine wirklich tolle Sache. Ich habe die Stichwort regionaler Fokus. Ne? Du hast es eben schon mal kurz gedroppt, den Ideenplaneten Ost. Wie du es eben schon erzählt hast, die Agenturszene ist im Osten ja wirklich toll entwickelt, aber für die Branche ist eben aus nationaler Perspektive auch 30 Jahre nach der Wiedervereinigung noch so ein blinder Fleck auf der Landkarte, kann man glaube ich schon sagen. Und im November 2021 hast du gemeinsam mit dem Jörg Fieberg von der Agentur Zebra, sitzt ja in Chemnitz, mit Benjamin Minak von Ressourcenmangel, hast du eben auch schon erwähnt, und Benedikt Rehbein von PIO, die Initiative Ideenplanet Ost, ins Leben gerufen. Ursprünglich mal, und das fand ich eigentlich ganz interessant, als ich mich damit nochmal beschäftigt habe, hattet ihr das als Willkommenskampagne zum 40. Jubiläum des EFI gesehen, der ja erstmals in Leipzig stattfand. Und ihr habt daraus dann aber ein Gemeinschaftsprojekt entwickelt und gesagt, da ist eigentlich mehr drin, das hat nationale Tragweite. Lass uns das nicht nur so branchenbubblebezogen irgendwie nur für die EFI-Besucherin machen, sondern tatsächlich einfach mal den Entscheidern und Entscheiderinnen im Westen zu zeigen, was da für kreatives Potenzial im Osten schlummert und sie ein bisschen neugierig auf die Szene zu machen. Ich finde es eine tolle Initiative. Ich mag die Idee, ich mag das Wording, ich mag fast alles daran eigentlich. Und war so gespannt mal zu hören, wie ist es dazu gekommen und was sind auch so die Initiativen und Impulse, die ihr bisher gesetzt habt?
Ja, das ist tatsächlich genauso gewesen in der Entstehung, wie du es gesagt hast. Der Jörg und ich, wir kennen uns seit vielen, vielen Jahren und wir haben uns kurz committed und gesagt, das können wir nicht an uns vorbeiziehen lassen. Hier zeigen wir den Entscheidern, den nationalen Entscheidern im Marketingbereich einfach mal, dass wir hier kein blinder Fleck sind, sondern dass wir hier durchaus kreatives Potenzial haben. Und nach dem Motto, schaut mal her, jetzt schlagen wir hier auf, zeigen wir das auf eine charmante, fröhliche, aber nachdrückliche Art und Weise, wer wir sind und dass es uns gibt. Und dann haben wir gesagt, wie du vorhin auch schon in unserem Vorgespräch gesagt hast, aus der Gemeinschaft erwächst viel Stärke. Dann haben wir gesagt, welche Agenturen sind noch im GWA und welche können wir noch ansprechen und wer kann das befeuern? Und es waren genau die zwei genannten. Und mit denen gemeinsam haben wir also über viele Wochen diese Idee des Planeten Ost geschmiedet und umgesetzt. Und mittlerweile sind wir natürlich auch noch viel, viel mehr geworden und haben diesen Aufschlag dort zum EFI gemacht. In dem Jahr, in dem von dir beschriebenen, hat er ja nur digital stattgefunden. Wir haben das ganze Prozedere dann im nächsten Jahr nochmal wiederholt. Und uns Vieren hat es so einen riesigen Spaß gemacht. Die gesamte Vorbereitung, unsere digitalen Meetings, es wurde so viel gelacht, gesponnen. Und da haben wir gesagt, warum machen wir nicht eigentlich mehr zusammen? Und so wie es in anderen Bundesländern Agenturnetzwerke gibt, sollten wir das hier in Sachsen einfach auch probieren. Mhm. Und haben dann das Format Funkkontakt aufgelegt, was aus dem Ideenplaneten Osten kommt, aber eben weit darüber hinausgeht. Und mit dem Funkkontakt beleuchten wir Themen wie Pricing, gehen wir in Pitche, Themen wie Recruiting oder eben auch KI, die sozusagen alle umtreiben. Und mittlerweile ist das ein wirklich schon ein Ritual geworden als digitales Format, wo teilweise bis zu 30 Agenturen teilnehmen. Und es gibt immer eine Keynote und dann wird diskutiert und meistens reicht die vorgegebene Zeit nicht. Und dann sind natürlich durchaus auch Agenturen aus Rostock, aus Berlin, aus Magdeburg dabei. Also das ist für alle offen und hat keinen GWA-Bezug. Und das ist unglaublich inspirierend. Und daraus sind auch schon viele Kooperationen untereinander erwachsen. Und das ist genau das Ziel, was wir hatten, dass wir gesagt haben, wir müssen natürlich auch selber etwas tun, um uns zu stärken, um Kooperationen anzubieten und auch um unser Know-how zu teilen und miteinander ins Gespräch zu kommen. Und das ist wirklich eine wunderbare Geschichte, die aus dieser Ursprungsidee sich immer weiterentwickelt hat und die wir auch fortführen werden.
Ja, toll, wie du gesagt hast, ne? Dieser gemeinsame Erfahrungsaustausch, das ist ja auch das, finde ich, was den GWA, aber eben auch darüber hinaus einfach die Branche ausmacht, dass wir über Themen diskutieren, uns gegenseitig inspirieren und idealerweise sogar Verbündete finden, mit denen wir dann gemeinsam auch ins Rennen ziehen. Das finde ich total sympathisch. Es hatte ja den ursprünglichen Zweck zu sagen, diesen blinden Fleck, den wollen wir mit Leben füllen. Wie würdest du denn sagen, also weiß ich nicht, Presseclippings oder habt ihr Imagewerte mal gemessen? Also habt ihr eine Resonanz auf eure Aktivitäten bekommen, auch sozusagen das, was die ursprüngliche Stoßrichtung war, Entscheiderinnen und Entscheider im Westen, der da so einen Wahrnehmungswechsel verspürt?
Einen Wahrnehmungswechsel würde ich schon unterschreiben. Mhm. Wir haben eine tolle Presse gehabt und sehr, sehr viele Leute auch hier in der Region oder grundsätzlich bei Pitches werden wir angesprochen. Ihr seid doch Teil des Ideenplaneten Ost. Das finden wir ganz cool. Das verfolgen wir. Das ist klasse, wie ihr das macht. Also ins Bewusstsein ist das durchaus gerückt. Ich habe die mit den anderen Agenturen gar nicht so ein konkretes Messen vorgenommen, hat euch das Geschäft gebracht und auch aus der Richtung, aus der wir es wollten. Für uns hat es, glaube ich, unglaublich viel Gutes für die Reputation gebracht, aber rein, also diese Wahrnehmung, dass Entscheider aus den alten Bundesländern jetzt mehr uns in Pitches integrieren, ist bei uns nicht so angekommen. Aber insgesamt ist es natürlich, manchmal hat man ja auch eine Zielsetzung, mit der man startet und dann ergeben sich ganz andere Potenziale daraus. Und ich glaube, das kann ich für unsere Agentur hier durchaus unterschreiben, dass es genau so war. Und aber unmittelbare Geschäfte mit den Entscheidern, die wir mit diesem blinden Fleck wachrütteln wollten, das ist für uns nicht rübergekommen.
Ach du, manchmal müssen ja die guten Dinge auch einfach ein bisschen, da muss ein bisschen Zeit ins Land gehen. Genau. Was ich mich dann gefragt habe, ne, so toll ich auch irgendwie diesen Aufbruch finde und diesen Zusammenschluss und dieses Trommeln letztlich auch für die Kreativszene in Ostdeutschland, habe ich mich eben auch gefragt, und jetzt nähern wir uns so ein bisschen dem Thema der politischen Situation, was macht auch die politische Entwicklung mit nicht nur mit dem Land, sondern natürlich auch mit der Agenturszene im Osten. Also am Ende ist es ja so, bei euch wählt jeder Dritte die AfD, und natürlich macht das irgendwie was. Also glaube ich, mit Kreativagenturen, mit kreativen Talenten, mit dieser Aufbruchsstimmung. Wie siehst du das?
Ja, das sehe ich natürlich. Das ist eines unserer großen Themen, mit denen wir uns beschäftigen. Und diese Wahlprognosen, die der Sachsenmonitor beschreibt, die spüren wir auch in unserem Umfeld. Also das ist natürlich durchaus so, auch bei Gesprächen mit Kunden, die natürlich sagen, ja, jeder Dritte wählt AfD. Das ist auch in unseren Unternehmen so. Wir müssen hier auch klug agieren, dass wir niemanden verprellen und trotzdem Haltung zeigen. Uns ist dieses Thema Haltung extrem wichtig als Agentur. Und wir haben auch schon vor der Europawahl die Idee zu einer Kampagne entwickelt, die heißt Stabil bleiben, so Hashtag Stabil bleiben, Hashtag Sachsenwahl, und haben gesagt, wir als Agentur, für uns ist es extrem wichtig, Haltung zu zeigen. Wir können das mit den Mitteln, die wir haben, nämlich Kommunikation, und haben eine Kampagne entwickelt, die an den Sachsenstolz appelliert, die also nicht Demokratie und auch nicht Regenbogenflagge und all die schon nahezu inflationär gebrauchten Zeichen beinhalten, sondern wir haben ganz klar gesagt, das, was seit der Wende seit 1990 hier erreicht wurde, das verdient ganz viel Stolz, und an diesen Stolz appellieren wir. Und wer diesen Weg des Erfolges weiter beschreiten will, der muss dafür sorgen, dass Sachsen stabil bleibt. Das ist der Kern der Kampagne. Die ist sehr aufmerksamkeitsstark, sehr lässig, sehr cool, sehr frech. Und wir haben dafür eine Vielzahl von Unternehmen ins Boot geholt, die uns bei dieser Kampagne unterstützen. Einmal durch ihre eigenen Netzwerke und durch die Multiplikation darüber und zum anderen aber eben auch finanziell. Und wir denken, dass genau das auch Aufgabe von Agenturen ist, in solchen Zeiten Haltung zu zeigen und andere auch ein Stück weit wachzurütteln. Dazu haben wir die Möglichkeiten und das sollen wir nutzen. Wir haben auch das über den Ideenplaneten Ost ausgesteuert und andere Agenturen aufgefordert, sich uns anzuschließen und das auch in ihre Kunden hinein zu kommunizieren. Das ist auch passiert und das ist eine für uns extrem wichtige Initiative, denn wir sehen ganz klar, wenn hier es zum Worst Case kommt, dass all diese Errungenschaften auch gerade für uns im Bereich Kunst und Kultur, aber auch im Bereich Soziales natürlich gefährdet sind und auch ganz klar Kundeninteressen, wie zum Beispiel, wir betreuen die Tourismus-Marketing-Gesellschaft, die jetzt nach Corona endlich wieder steigende Tourismuszahlen verzeichnen kann. Und wenn sich dieser Ruf Sachsens nach außen prägt, natürlich werden diese wieder rückläufig sein, weil viele Anfragen kommen, die Leute zögerlich sind, können wir denn überhaupt nach Sachsen reisen? Das Gleiche gilt auch für die großen Konzerne, die jetzt hier im Halbleiterindustriebereich angesiedelt sind, die natürlich fast ausschließlich von ausländischen Fachkräften leben, die alle zögerlich sind, nach Sachsen zu kommen, wenn natürlich dann hier ein entsprechendes Gedankengut vorherrscht. Und das sind schon alles Dinge, die sehr stark die Entwicklung Sachsens und somit unsere Heimat und auch unseres Lebensmittelpunktes beeinflussen und natürlich auch alle unsere Kunden. Und da wird einem schon manchmal Angst und Bange, aber da darf man nicht dran verharren, sondern man muss etwas tun und das versuchen wir.
Ich finde es eine ganz, ganz tolle Initiative, die ihr gestartet habt. Und du hast ja auch erzählt, als wir so das erste Mal drüber sprachen, dass das auf Initiative deiner Kolleginnen und Kollegen entstanden ist. Ne? Dass die gesagt haben, Uli, wir müssen was machen, wir wollen was machen irgendwie. Genau. Und du ihnen da auch sozusagen dann die freie Hand, das Go gegeben hast, sich da zu engagieren. Also habt ihr dann gesagt, wir entwickeln das jetzt mal und dann gehen wir damit auf Unternehmen, also auf Wirtschaft, Sport und Kultur und, sage ich mal, uns Wohlgesonnene erstmal zu, um zu mobilisieren? Oder wie seid ihr vorgegangen?
Ja, wir haben diese Kampagne, es war genau, wie du es berichtet hast. Meine Mitarbeitenden, also vor allen Dingen meine Führungskräfte, unsere Führungskräfte haben gesagt, wir wollen etwas tun. Und ich habe gesagt, entwickelt es, das finde ich gut, ich unterstütze das in jeder Form. Und dann waren wir in diesem Entwicklungsprozess und dann kam die Europawahl, die Kommunalwahl, und die Ergebnisse waren ja schockierend. Im Grunde war es in meiner Welt so, wenn ich auf die ehemalige DDR geschaut habe, ist da ein blauer Filter drüber gelegt. Und das hat uns dann einfach nochmal noch mehr aktiviert, die Unternehmen anzusprechen. Wir haben das erst in einem kleinen Kreis von vertrauten Unternehmen diskutiert, haben sehr, sehr positives Feedback erhalten und haben das dann größer ausgerollt. Und es beteiligen sich inzwischen neben einer Vielzahl von mittelständischen Unternehmen, auch der Landessportbund zum Beispiel oder eben auch kulturelle Einrichtungen. Und das war uns also wichtig, dass diese Initiative aus der Mitte nicht nur die Wirtschaft ist, sondern schon sehr breit ausgerollt letzten Endes Gesamtsachsen betrifft und wir da auch eine Haltung zeigen, die aus der Mitte kommt und dass die keinerlei politische Prägung hat. Wir empfehlen keine Partei, wir stehen für keine Partei. Wir haben ein Neongrün gewählt, was keiner Partei als Farbe zuzuordnen ist, was ein hoher Aufmerksamkeit erzeugt und was, und so ist es eigentlich auch ein Stück weit entstanden, aus der Sachsenflagge, da haben wir ein Grün und ein Gelb und das gemischt ergibt genau dieses Neongrün und das sieht natürlich der Betrachter nicht, aber für uns war es im Entwicklungsprozess eben die Aussage, es ist für Sachsen und für keinerlei politische Richtung, wobei wir ganz klar sagen, wir wollen alle Extreme vermeiden. Mhm.
Ich finde das aber auch, als ich mir die Kampagne angeschaut habe, jetzt vor unserem Gespräch, habe ich auch gedacht, es ist so schön, dass ihr das modern, freudvoll, ein bisschen frech inszeniert habt, weil man ja schon, ich finde, es ist auch eine schwierige Entscheidung, ne? Welche Tonalität bekommt eine Kampagne? Also steht sie für Demokratie ein, was natürlich unfassbar wichtig ist, was aber auch wieder so ein so riesiges Wort ist, was dann da so prangt, oder sagt man eben, naja, es ist gegen die AfD, es ist gegen rechts, was wiederum dazu geführt hat, dass es ja auch, wie soll ich sagen, ein, zwei Parteien gibt, die rechts sind, die aber nicht rechtsradikal sind, die gleich sagen, ja, Moment, seit wann ist das denn jetzt schlecht? Also ich finde, da hat auch, gibt es natürlich auch Ansätze, die dann eigentlich eher die Situation befeuern, eher zu Trotzreaktionen führen. Und ich finde es schon wichtig, einerseits den Spiegel vorzuhalten. Es gab ja eine wunderbare Kampagne, die hat so einzelne Menschen porträtiert und dann hat man immer nur so eine Sprechblase gehabt, wo irgendwie drauf stand, eigentlich wollte ich nur der Regierung eins auswischen, jetzt reicht's noch nicht mal mehr für den Mindestlohn und all diese Dinge. Das fand ich schon gut, weil sie ja eigentlich gezeigt haben, das steht in diesem Programm, das sagen diese Menschen, das wollen sie erreichen. Mhm. Nur irgendwie ist es ja so, wie die Proteste auf den Straßen, so gut sich das hier angefühlt hat, beispielsweise in Hamburg, war ich auch ein paar Mal, so sehr hat es ja aber dazu geführt, dass möglicherweise die AfD-Sympathisanten eher gesagt haben, jetzt erst recht. Also habt ihr auch lange so um die Idee gerungen, welchen Zungenschlag bekommt es?
Absolut, also weil das ist exakt unsere Beobachtung, was du beschreibst. Und wir haben bewusst versucht, auch alles Belehrende wegzulassen, weil das unsere Recherchen ergeben haben. Wenn man jetzt mit Demokratie nach außen geht, in Sachsen sagen die, ihr müsst uns nicht immer wieder belehren, was Demokratie ist. Wir wissen, wir haben ein tiefes Demokratieverständnis. Und aus diesem Demokratieverständnis müsst ihr uns bitte auch erlauben, zu wählen, wen wir wollen. Ne? Also, und das ist genau das. Und was wir von vornherein wussten, ist, dass wir, kann man ja auch sagen, ganz konkret einen AfD-Wähler, sei es aus Protest oder aus tiefer Überzeugung, den werden wir kaum bewegen, sein Kreuz woanders zu setzen. Aber darum ging es uns auch nicht, sondern es ging uns vor allen Dingen darum, junge Menschen mit dieser etwas frischeren Art wachzurütteln, die vielleicht noch unsicher sind, die sich vielleicht gerade irgendwie in eine Richtung bewegen, aber nicht hundertprozentig wissen, ist das jetzt richtig, dass wir auch die reichlich 30% Nichtwähler bewegen, möglicherweise doch nochmal darüber nachzudenken, sich in Bewegung zu setzen und am 1.9. ihr Kreuz zu setzen. Das ist eigentlich so die Geschichte, die wir damit erreichen wollen. Und alles andere, glaube ich, ist ein sich verrennen und auch ein Nicht-Zugestehen tatsächlich von einem demokratischen Grundverständnis. Mhm.
Ja, ich finde es auch so interessant, weil ich sag mal, das ist ja immer das einfache Narrativ, ne? Die wählen die AfD, weil sie sich wirtschaftlich abgehängt fühlen. So, das ist ja so erstmal das Erste, was einem in den Kopf kommt. Dann hast du ja auch erzählt, als wir so ein bisschen drüber gesprochen haben, naja, du kennst eben auch Menschen, die die AfD wählen, die keineswegs wirtschaftlich abgehängt sind, sondern die sogar in wohl situierten Konstellationen unterwegs sind, sondern einfach einen Hass auf die aktuelle Politik, auf die Regierung, auf ganz, ganz viele Dinge haben. Und es dann schon eher dieses Thema ist, ich wähle die aktuell handelnden Akteure ab. Also das passt mir nicht mehr. Und man kann ja so sagen, im Marketing haben wir häufig auch das Problem, ne, dass ein schlechtes Produkt macht keine Kampagne besser. Und wenn die Menschen eben das Gefühl haben, dass das Produkt schlecht ist, also das Produkt der Regierung, dann ist das wahrscheinlich die Trotzreaktion, die es natürlich keinesfalls besser macht. Aber ich glaube auch da gilt ja machen, ne? Also die Frage, was kann die Politik tun? Da wird jetzt auch nicht die nächste große Kampagne die Veränderung herbeiführen, sondern ich glaube tatsächlich dieses wieder stärker vor Ort sein in den, also Politik wird in den Kommunen gemacht, weil man tatsächlich Macht handelt, mit den Leuten spricht. dafür sorgt, dass der Edeka, der droht zu schließen, doch bleibt, also die Kitas irgendwie ausreichend vorhanden sind. Ich glaube, dass das die Dinge sind, die die Menschen sehen.
Ja, absolut. Also genau das sind auch die Dinge, die uns auch alleine in dem Diskussionsumfeld zur Kampagne immer wieder begegnet sind. Es ist eine große Unzufriedenheit mit der Regierung und man unterscheidet auch häufig nicht, was sind Entscheidungen der Bundesregierung und was kann tatsächlich ein Landtag oder eine Regierung in Sachsen erreichen. Aber es ist wirklich so, dass zum Beispiel das Thema Energiepolitik oder viele andere immer wieder auch Thema sind und man sagt, dass, also da wollen wir bitte nicht, dass das stabil so bleibt, sondern das soll sich bitte schon alles ändern, ne? Und gerade die Menschen, von denen du sprachst, über die wir in unserem Vorgespräch kurz miteinander geredet haben, da sehe ich das schon sehr stark. Das sind hochintelligente Menschen, die auch wirklich in wohlsituierten Lebensverhältnissen sind und die einfach sagen, das alles gefällt uns nicht, das wollen wir ändern. Und sogar im vollen Bewusstsein, dass wenn es dazu kommt, dass die AfD hier in Sachsen regiert, die sagen, ich glaube auch nicht, dass die das hinkriegen, aber die anderen sollen mal einen Denkzettel bekommen. Ja, da ist
schlimm. Ja, das ist
fehlt, so mir, fehlt mir wirklich jedes Verständnis, aber das sind die Dinge, die uns begegnen und die werden wir möglicherweise weder mit der Kampagne noch mit Dialogen ändern, sondern das ist genau wie du sagst, man muss einfach dann, und das sagen wir uns in der Agentur hier auch jeden Tag, am 1.9. wollen wir in den Spiegel schauen können und sagen, wir haben alles gemacht, was wir tun konnten und alles andere liegt nicht in unserer Hand und wir werden dann sehen, hat es gereicht, an die Vernunft zu appellieren. Und wenn andere Verhältnisse kommen, wird man mit denen umgehen und dann wird man auch das tun, was zu tun ist und ins Handeln kommen und nicht verzweifeln, denke ich.
Finde ich toll. Ich finde das toll, wie mit wie viel Zukunftsfreude ihr an die Themen rangeht und eben auch tatsächlich was für das Land tut, handelt. Also Stichwort, wir kamen ja vom Ideenplaneten Ost und dem Gefühl, eine Gemeinschaft zu sein, Verbündete zu suchen und genauso wie ihr auch in dieser Sache vorgegangen seid und zu sagen, aus Wirtschaft, Kunst und Kultur, aus Sport, wir suchen uns die Verbündeten, wir machen was zusammen, sich aber dann eben, wie du das hatten wir ganz am Anfang, ne, so die Menschen in Ostdeutschland ticken eben noch ein bisschen anders, das hast du ja selbst so beschrieben, und dann zu überlegen, was machen wir, ne? Nicht den Zeigefinger, nicht belehrt werden wollen, weil das möglicherweise eben ins Gegenteil dann ausschlägt. Und ich finde eben, wie gesagt, die Tonalität, das Augenzwinkerne, das Freche an eurer Kampagne, ich glaube, das habt ihr gut gelöst.
Ja, und ich meine, ich habe auch ein tiefes Verständnis dafür, dass die Leute unzufrieden sind. Also es ist, ich habe mich auch gerade im Vorfeld der Kampagne nochmal sehr mit der Historie beschäftigt. Und es ist ja tatsächlich so, dass unmittelbar nach der Wende sehr, sehr viel Demütigung den Ostdeutschen gegenüber erfolgt ist. Ob das Sachen sind, die Treuhand hier sozusagen sehr, sehr unglücklich gelöst hat. Oder dass Menschen, die mitten in ihrem Leben standen, plötzlich ihre Berufsabschlüsse aberkannt bekommen haben. Und so viele kleine Einzelschicksale, wo ich schon verstehe, dass die Leute teilweise irgendwie sich ignoriert fühlen und nicht mitgenommen. Ich will auch nicht sagen, dass ich manche Dinge gar nicht verstehen kann, ne? Aber wenn ich auf das große Ganze schaue, dann ist es natürlich wichtig, da tatsächlich da etwas Positives hineinzubringen und Zukunft aktiv zu gestalten und nicht bei den alten Wunden zu verharren. Und das gelingt nicht allen, aber ich möchte nicht sagen, dass ich dafür kein Verständnis habe, dass es manchen nicht gelingt. Also das sollte nicht so stehen bleiben.
Ich finde das auch toll, ne, was wir ja in unserer Gesellschaft haben, ist so sehr dieses Schwarz-Weiß, und was uns abhanden gekommen ist, ist ja der Dialog und die intensive Auseinandersetzung mit Perspektiven, mit Sichtweisen, mit Beweggründen. Und das heißt nicht, also ich kann auch persönlich überhaupt kein Verständnis haben für irgendjemanden, der die AfD wählt, weil alles daran falsch ist. Aber ich finde es eben klug auch zu sagen, ich höre mir das an, ich setze mich damit auseinander, weil Stichwort machen, dann kann ich ja auch nur die richtigen Punkte identifizieren. Und ich habe gerade gestern Abend im aktuellen Spiegel gab es eine Reportage, da ist ein Spiegeljournalist nach Glashütte gefahren, also Erzgebirge, und hat da sozusagen diese alte Uhrenhochburg besucht und hat gesagt, so wunderschön es da ist, eigentlich ist es ein Trauerspiel. Ne? Also es gibt kaum noch Menschen, die da wohnen. Der letzte Supermarkt hat jetzt zugemacht. Das heißt, die, ich weiß gar nicht, wie viel es sind, 1500, 2000 Menschen, die da wohnen, haben keinen Supermarkt mehr. Das Schwimmbad ist seit 10 Jahren verrottet. Kita schwierig und so weiter. Und dass das, und da wurde auch der Bürgermeister interviewt, das sind die Dinge, die Menschen wahrnehmen. Ne? Also es geht gar nicht um diese ganz großen, riesigen politischen Dinge, sondern meistens sind es die Sachen, die einfach direkt vor der Haustür passieren und die so das Gefühl des weiteren Verfalls nochmal manifestieren.
Ja, also genau das ist es. Ich glaube natürlich, dass das jetzt nicht nur ein Glashütte-Thema ist, sondern dass das sicherlich bundesweit solche abgehängten ländlichen Regionen gibt. Und das ist durchaus ein Thema, auf das man schauen muss, ne? Genauso wie das Thema Digitalisierung, wo wir ja eigentlich als Deutschland auch extrem hinterherhängen. Und wenn man da sieht, wie allein schon durch Digitalisierung weniger Leute abgehängt werden würden, und das passiert alles nicht, und das sind die Leute verärgert, die sagen, warum wir, ne? Warum werden wir hier benachteiligt? Und ich glaube, da hat der Sachse irgendwie so ein ganz eigenes Verständnis nochmal, dass er sehr besonders auf sich schaut und sagt, und immer wieder wir sind jetzt hier die Abgehängten. Und dann ist es natürlich auch schwer, Argumente dagegen zu finden. Ne? Aber was ich dann immer sage, ist, denkt ihr denn, wenn ihr hier aus Protest etwas anderes wählt, dass es dann für euch besser wird? Und das muss man ja einfach auch mal durchspielen. Mhm. Aber das ist manchmal selbst bei sehr vernunftbegabten Menschen schwierig zu platzieren.
Ja, absolut. Aber es lohnt sich, dran zu bleiben und es trotzdem immer wieder zu thematisieren.
Ja, klar.
Das ist, glaube ich, wichtig. Die, was ich nochmal interessant finde oder was ich mich gefragt habe, jetzt bist du mit deiner Agentur Initiatorin dieser Kampagne, die zwar nicht explizit sagt, wählt nicht die AfD, aber die sich ja schon die Haltung beweist und eben sagt, die extremen Ränder, dafür stehen wir nicht, stabil bleiben, am Ende das Richtige, das Demokratische wählen. Hast du mal Angst gehabt? Also ist eigentlich schlimm, ne, dass man sich die Frage stellen muss, aber ich sag mal, gerade mit Blick auf die Vorfälle der letzten Monate muss man sie sich eben auch mal stellen.
Ich habe kurz darüber nachgedacht, hast du Angst, kann dir was passieren? Es ist aber bei diesem Nachdenken geblieben, das Gefühl von Angst hat sich nie breit gemacht. Ich habe dann nochmal darüber nachgedacht, als der Landrat Neubauer zurückgetreten ist, weil seine Familie bedroht wurde. Das sind natürlich Dinge, die einem dann auch schon Sorge machen. Aber ich ganz persönlich kann für mich sagen, ich hatte keine Angst, zu dieser Kampagne zu stehen, an keinem Punkt.
Toll, bewundernswert. Ich bewundere da deinen Mut und den Elan. Sag mal, die Entwicklung, führt es dazu? Fachkräftemangel ist ja ein Thema, das unsere Branche umtreibt. Also ich glaube, jetzt so in den letzten, ja, man kann schon sagen, 12 Monaten, wirtschaftliche Rezession nach wie vor sehr verhalten, gerade jetzt für Q2 war es ja wieder überraschend, eigentlich doch schlechter als ganzen Wirtschaftsexpertinnen vermutet hatten. Ich habe weniger die letzten Monate darüber gelesen. Der Freelancer-Markt ist sehr gut, Stellen können schneller nachbesetzt werden. Ich würde sagen, gerade ist es nicht so akut, wie es schon mal war, aber das wird ja zurückkommen. Was heißt das für euch? Also merkst du, dass ich viele kreative Talente auch mit dem Gedanken beschäftigen, den Osten zu verlassen?
Also durchaus, das nehmen wir wahr. Das wird auch ausgesprochen. Das ist ein Thema, wie nicht nur in unserer Branche, sondern, glaube ich, übergreifend. Aber gerade Kreative setzen sich ja oftmals sehr stark mit diesen Themen auseinander. Das merken wir. Für uns ist es gerade, was die Freelancer anbelangt oder eben auch eigene Mitarbeiter, die in anderen Bundesländern arbeiten, natürlich ein großer Vorteil, dass wir remote durchaus unterwegs sein können und dadurch Talente binden. Aber für Leute, die hier vor Ort sind, die vielleicht auch irgendwann mal hier geboren sind, dann in die Welt hinausgegangen sind, aus emotionalen Gründen zurückgekommen sind, die sagen jetzt wieder, eigentlich war das die richtige Entscheidung, dass ich hierher gekommen bin. In so einem Land mit so einem Ruf möchte ich eigentlich nicht sein, wenn ich Freunde einlade, dass die Angst haben, durch die Straßen zu gehen. Ich meine, so ist es ja am Ende des Tages nicht, wenn man durch Dresden geht. Das ist einfach wunderschön und da merkt man auch nichts von irgendwelchen radikalen Gedankengut. Das sind eher andere Brennpunkte, wo es um ganz andere Themen geht. Aber natürlich merken wir, dass Talente verunsichert sind, absolut mit Ja zu beantworten.
Absolut. Ach Mensch, ich drück euch und uns so fest die Daumen für den 1.9. Es ist nicht mehr lange hin.
Danke.
Und das wäre wirklich so unfassbar wichtig.
Ja.
Ich möchte nochmal zum Ausblick nochmal ein weiteres positives Beispiel kurz erzählen, worüber ich mich auch gefreut habe. Ich traf kürzlich auf einem Event in Berlin den Matthias Meusel. Ich weiß nicht, ob du den kennst, ist ehemaliger Marketingleiter in unterschiedlichen Unternehmen gewesen, hat dann im Herbst letzten Jahres eine Marketing-Beratungsagentur gegründet, Brands on Mars. Und er erzählte mir, dass er beschlossen hat, sich jetzt politisch zu engagieren, weil es gerade in ostdeutschen Städten in diesem Jahr ja besonders viel zu tun gäbe. Und er hat sich tatsächlich im Rahmen der Kommunalwahlen in Neustrelitz, also in Brandenburg, aktiv dafür die CDU, glaube ich, auf die Liste setzen lassen und ist einer der möglichen Kommunalpolitiker, die gewählt werden. Und ich fand das so toll. Natürlich habe ich mit ihm auch über diese Hast du Angst? Das ist mutig, ne? Gerade Kommunalpolitik und so weiter gesprochen. Er hat gesagt, ja, es gibt doch keine Option. Also ich merke das, wenn man mit den Leuten redet, das ist ganz anders, als wenn man über sie redet. Und du hörst auch nochmal die anderen Themen. Und also ich fand das stark. Also ohne den politischen Background und vorher schon viele Jahre in der Politik aktiv gewesen zu sein, zu sagen, ich mach das jetzt. Der ist ja auch nicht 20, dass er sagt, jetzt starte ich damit einfach mal, sondern er bringt ja auch wirklich tolle Erfahrungen mit. Und das hat mich irgendwie so positiv gestimmt, weil ich das toll finde, wenn Menschen da einfach sagen, wir unterstützen, wir machen, wir tun. Wir können uns das nicht einfach nur so aus den Händen reißen lassen.
Also das verdient wirklich meinen größten Respekt. Und eigentlich ist es ja genau das, was wir uns wünschen, dass man nicht Berufspolitiker auf solche Positionen setzt, sondern dass Leute mit Lebenserfahrung und auch aus der Wirtschaft dahin gehen. Und dass man kann ihnen wirklich nur ganz viel Erfolg wünschen.
Absolut. Was Matthias, wir drücken dir die Daumen hier aus dem Podcast sozusagen.
Ganz fest. Und wenn er eine gute Agentur für einen Wahlkampf braucht, kann er
genau.
Aber was vielleicht mir jetzt gerade noch einfällt zu dem Thema Talente, ist natürlich, dass es dann für uns als Arbeitgeber auch eben immer wichtig ist, hier Rahmenbedingungen zu schaffen, die es lebenswert machen. Und was ja bei uns schon auch, und da hatte ich dich ja, glaube ich, ganz ursprünglich mal angesprochen, was für uns ja auch steht, ist, dass wir schon immer auch sehr, 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 sehr viele Rahmenbedingungen schaffen, tatsächlich für junge Mütter. Wir haben also eine Vielzahl von jungen Frauen hier, denen es hervorragend gelingt, eine Work-Life-Balance zu leben. Und die sagen durchaus, das sind wir aus anderen Agenturen nicht gewöhnt, dass das möglich ist. Wir sind ja schon 2006 zum Top-Arbeitgeber gewählt worden, damals im Bereich Familienorientierung. Und da war das für Agenturen überhaupt noch kein Thema. Und das bauen wir aber auch immer weiter aus. Und das ist auch für uns der einzige Weg, tatsächlich Talente zu binden, indem sie hier, also sage ich mal, eine Hut haben, eine Sicherheit, dass sie ihre Lebensvorstellungen auch umsetzen können. Und ich glaube, dass man muss ja immer neben einer Kampagne oder anderen Dingen überlegen, was können wir entgegensetzen. Wie du vorhin auch gesagt hast, Politik runtergebrochen auf das Kommunale, so sage ich auch Arbeitswelt runtergebrochen auf das unmittelbare Umfeld. Das sind, glaube ich, ganz, ganz wichtige Themen, denen man sich auch zuwenden muss und wird. Und bei mir ist es auch natürlich aus der persönlichen Historie entstanden. Ich habe mit zwei Töchtern auch immer voll gearbeitet, voller Power und habe immer gedacht, wenn das mal in meiner Hand liegt, das so zu gestalten, dann würde ich immer allen Frauen das so ermöglichen, dass sie beides verbinden können, denn ich möchte auf keine einzige Mitarbeitende verzichten. Aber das vielleicht nur noch als kurzer Schlenker zu deiner Talentefrage. Neben allen Sorgen, die man hat, wieder auch ins Handeln kommen und Angebote schaffen, die unser Leben einfach besser machen und die Welt etwas besser machen. Mhm.
Ein ganz großartiges Thema und toll, dass ihr das so konsequent lebt, Uli. Den Podcast hätte ich unfassbar gern mit dir gemacht. Wir haben dann ja nur abgewogen und haben gesagt, wir müssen jetzt einfach die noch größeren oder jetzt dringenderen Themen einmal ins Auge fassen. Aber ich find's toll und ich hätte das Gefühl, müsstest du eigentlich mehr teilen, mehr erzählen, vielleicht auch mal im GWA für alle jenseits des Ideenplaneten Ost. Findest du einen tollen Ansatz. Mach das bitte.
Sehr gerne.
Richtig gut. Tausend Dank, Uli, das hat Spaß gemacht. Toll, was ihr auf die Beine stellt, wie tatkräftig und optimistisch mit jeder Menge Zukunftsbock ausgestattet ihr in die Zukunft blickt. Und ich drücke euch alle Daumen und uns auch.
Vielen, vielen Dank.